T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
Herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin von T3N, und in der heutigen Folge geht es um eine sehr bunte und verheißungsvolle digitale Welt, das Web 3. Dafür spreche ich mit Viktoria Klich. Sie ist Mitgründerin vom NFT-Studio Berlin und dem W3-Fund, ein Fund, der in NFTs, NFT-Projekte, Metaverse und Krypto-Projekte investiert. Vicky kennt sich also bestens aus in der Web3-Welt und spricht darüber auch in einem eigenen Podcast und als Speakerin auf Bühnen. Wir wollen in dieser Folge aber nicht nur darüber sprechen, was NFTs sind und wie sich das Ganze entwickelt hat, sondern vor allem darüber, warum die Idee des Web3 häufig noch belächelt wird. Ja, schön, dass du da bist, Vicky.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich.
Für die Aufnahme erwische ich dich jetzt gerade in Portugal. Das ist kein Zufall. Erzähl mal, was ist gerade da los?
Genau, es ist gefühlt gerade die ganze Web3-Szene hier in Portugal zur ETH Lisbon, zum Web Summit tatsächlich auch, also viele Kryptothemen hier und der Solana Breakpoint. Und dementsprechend müssen wir dann natürlich auch vertreten sein, machen hier selber auch ein Event und treffen wirklich, das ist wie ein Klassentreffen hier. Also alle Leute aus unserem Netzwerk und alle, die interessante Sachen in diesem Space bauen.
Cool, wie würdest du die Stimmung vor Ort beschreiben?
Überraschenderweise ziemlich gut. Ich glaube, viele hatten schon ein bisschen Bange, dass es trotz Marktsituation zu schlechter Laune kommt, aber davon spüre ich tatsächlich überhaupt nichts. Ich habe dazu vorhin tatsächlich erst einen LinkedIn-Post gemacht. Das heißt ja nicht umsonst, dass der Bärenmarkt auch ein Bildersmarkt ist und du eben mit vielen Leuten sprichst, die immer noch super viele Ideen haben und jetzt gerade in der Umsetzung sind, die Technologie einfach neu für sich zu nutzen und einfach kreativ sind. Also das ist super schön. Ich glaube, es liegt vielleicht auch einfach am Wetter, aber die Stimmung ist echt ziemlich, ziemlich gut.
Das klingt doch toll. Aber bevor wir direkt oder ganz tief einsteigen in was ist der Bärenmarkt, was ist der Bildersmarkt und so weiter, vielleicht erstmal so die Grundsatzfrage. Web 3, irgendwas mit Blockchain, aber was ist das genau?
Genau, das ist kann wahrscheinlich jetzt hier total überrumpelnd sein. Das ganze Web3-Thema ist größer geworden durch Themen wie Krypto, Blockchain und vor allem eben jetzt auch durch NFTs. Und das kann man ungefähr so verstehen, dass im Web 1 zur damaligen Zeit der 90er Jahre, der Anfang 2000er, man eben nicht die nötigen Mittel hatte, um wirklich interaktive Websites zu bauen. Es war alles sehr, sehr statisch und nur diejenigen, die wirklich programmieren konnten, konnten readable Websites machen. Also es war sehr Reading Content Only. Mit dem Web 2 kamen Social Media, Blogs und wirklich die Creator dazu, die eben auf zentralen Social Media Plattformen wie jetzt beispielsweise Instagram oder Facebook ihren Content kreiert haben. Und der signifikante Unterschied zu Web 3 ist, dass du mit der Blockchain eben diesen Content auf einmal ownen kannst. Also Digital Ownership ist hier so das Stichwort, was für viele wahrscheinlich noch nicht so ganz greifbar ist, weil sie es nicht anders kennen. Es aber durch NFTs beispielsweise jetzt die Möglichkeit gibt, Content, sei es irgendwie Bilder, Videos, Fotos, aber auch einfach Verifizierungen auf der Blockchain festzuhalten und quasi Ownership dadurch an Personen zu verlagern, während es beim Web 2 ja Facebook sind, also sprich Meta, die deine Daten besitzen, die deinen Content besitzen. Und das ist so ein bisschen dieser revolutionäre Gedanke, den viele hier gerade haben, dass es in einer Welt, die immer digitaler wird, wichtig ist, auch die Dinge, die man online zur Verfügung stellt, produziert, an denen man arbeitet, dass man auch einen signifikanten Anteil an Ownership hat und der eben nicht nur an zentrale Unternehmen fließt. Und das ist so ein bisschen der Grundethos, der da mitschwingt.
Digital Ownership, warum brauche ich denn eigentlich digitalen Besitz, wenn ich ja das, also wenn etwas im Internet ist, ist es ja mit allen irgendwie geteilt oder ist es ja auch eine Öffentlichkeit?
Ja. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sprich, warum brauche ich das? Ich glaube, das muss man von verschiedenen Ebenen betrachten. Auf der einen Seite, auf der kreativen Ebene, ist es zumal so, dass alle, die eben Content Creator sind, sei es jetzt wirklich, ich bin Influencerin und mach Videos oder ich mache wirklich digitale Kunst, dass es gerade Stand jetzt nicht unbedingt effiziente Lösungen gibt, dass du auch langfristig an, ich sag mal, an deiner Kreativität, die du online stellst, partizipieren kannst. Jeder kann sich Bilder, die du online stellst, einfach kopieren und die weiterleiten oder die weiterverkaufen. Also da gibt es super wenig effiziente Lösungen. dass immer ein Teil des Gewinns oder ein Teil des Revenues irgendwie an dich zurückfließt. Und mit NFTs beispielsweise kannst du, wenn du Artist bist, digitale Kunst eben auf die Blockchain packen. Das ist dann ein NFT, weil es unique ist. Und du könntest theoretisch bei jedem Weiterverkauf an den Einnahmen profitieren. Sprich, durch sogenannte Royalties, die auf der Blockchain mit eingespeichert werden, könntest du immer bei jedem Zweit-, Dritt-Weiterverkauf immer einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen zurückbekommen. Und das ist ganz cool, das gibt es so bisher noch nicht oder das gab es so bisher noch nicht. Und auf der anderen Seite, da sind wir natürlich noch ein bisschen weiter von weg, Thema Metaverse, wenn es dann wirklich darum geht, dass du einfach eine viel signifikantere Identität online hast, dass du ja auch möchtest, dass du genauso wie im echten Leben du einfach Sachen besitzt, was sehr kapitalistisch erstmal klingt, dass das eben auch online projiziert wird. Das ist wahrscheinlich so das Argument, was gerade noch mit am wenigsten zieht, weil die Leute da noch am wenigsten Bezug zu haben. Und das Dritte, was jetzt noch dazu kommt, ist einfach die Effizienz. Also sprich all das, was im Web 2 mit Stift und Papier und Akten und Ordnern, die irgendwo gelagert werden, sehr, sehr ineffizient ist, dass du das eben durch NFTs und die Blockchain viel einfacher abspeichern kannst. Und das Interessante an der Blockchain ist ja, sie kann nicht gehackt werden und dementsprechend einfach deine Daten, in Anführungszeichen, sicher auch abgespeichert werden können.
Jetzt hast du schon von digitaler Kunst gesprochen, aber welche verschiedenen NFT-Sorten, NFT-Arten gibt es denn noch?
Das ist auch eine gute Frage. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie NFTs gerade genutzt werden. Ich glaube, das Bekannteste und was für viele Leute irgendwie mehr Sinn macht, sind eben diese digitalen Kunstwerke. Da gibt es einfach viele, viele digitale Künstler, die jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen. Auch Motion Designer, 3D-Designer, die jetzt endlich wirklich einen Use Case für ihre Kunst finden. Es gibt das, was den ganzen Hype angeleitet hat, das sind diese sogenannten Profile-Picture-NFTs, also die Affen, die CryptoPunks und die, ich sag jetzt einfach mal ganz platt, bunten Tiere, die man gesehen hat. Ich habe selber auch so einen, der ist von der Artefakt und Nike-Kollektion, sprich Nike hat sich da sehr, sehr früh, also sprich von einem Jahr schon circa, sehr stark positioniert. Und das ist auch so das, was den ganzen Hype ausgelöst hat und die Blase letztendlich auch zum Platzen gebracht hat, wenn ich das mal so sagen darf, ohne mich jetzt hier unbeliebt zu machen. Dann gibt es beispielsweise noch digitales Land, also sprich in verschiedenen diversen Metaverse-Projekten einfach Land, das du kaufen kannst, das du vermieten kannst, auf dem du bauen kannst. Es gibt In-Game-Assets, sprich Web3-Gaming, alles, was du sammeln kannst, was du kaufen kannst, was viele wahrscheinlich auch aus dem Web 2 kennen, kann man eben auch auf NFTs projizieren, sodass du alles Geld, was du reinsteckst, tendenziell auch wieder rausbekommen könntest. Das ist auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, was die Gaming-Industrie angeht. Aber im Prinzip gibt es super viele Möglichkeiten, NFTs auf verschiedenen Plattformen zu spielen.
Jetzt hast du gerade schon dein NFT angesprochen. Das ist ja auch bei dir auf Social-Media-Plattformen, hast du das quasi so als Profilbild auch eingestellt oder repräsentiert dich so ein bisschen. Wie hast du das denn ausgesucht oder war das Zufall, dass es so aussieht, wie es aussieht und wie sieht es überhaupt aus?
Ja, wir haben tatsächlich dieses Projekt schon relativ am Anfang mit beobachtet. Das ist von Artefakt, das ist eine Fashion-Lifestyle-Brand, die sich sehr, sehr früh in der Szene schon platziert hat. Die machen so Augmented Reality-Fashion, Virtual Fashion eben. Und wir fanden die schon ziemlich cool. Das ist so der erste Eindruck gewesen. Und als wir dann erfahren haben, dass die natürlich auch eine NFT-Kollektion hatten, war das für uns in der Phase der NFTs noch eine andere Relevanz hatten, wie sie jetzt haben, natürlich ein No-Brainer, zu sagen, okay, wir gucken uns das mal an, wir analysieren das natürlich erstmal und dann sind wir auch bei dem sogenannten Mint dabei. Das ist immer der Zeitpunkt, an dem NFTs zum allerersten Mal auf die Blockchain geschrieben werden und quasi erstellt und verkauft werden können. Und das ist eben in Zusammenarbeit mit dem Künstler Takashi Murakami passiert, was natürlich immer auch ein gutes Standing ist, wenn du da die richtigen Influencer, die richtigen Leute mit an Bord hast. Und im Nachgang hat man dann erfahren, dass Nike eigentlich das Unternehmen aufgekauft hat, sprich also die ganze Community-Arbeit und die Macher dahinter nutzt, um sich selber auch stark in diesem Space zu platzieren, was ja sehr, sehr viele Marken gerade machen. Also viele suchen sich da diverse Metaverse-Strategien oder andere Möglichkeiten, Teil des Web3s zu sein. Und ich hatte tatsächlich das Glück, wir haben das mit dem Fund gemacht, mit unserem NFT-Fund, dass einer der Mints dann auch eine Frau war, wo ich mir dann dachte, wow, das passt doch jetzt perfekt. Die nehme ich mir dann gleich auch mal als Profilbild. Und interessanterweise hat man, das hat ein bisschen nachgelassen, aber zu einem gewissen Zeitpunkt dadurch auch ein Standing gehabt. Also das ist wieder sehr, sehr kapitalistisch natürlich auch. Du kannst halt mit dem angeben, was du hast, beziehungsweise dich einfach in einer Szene definieren. Sprich, alle, die relativ teure NFTs haben, die zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie ein Floor, also Floorpreis ist der niedrigste Einstiegspreis in diese Kollektion, zu den Top 10 gehören, da merken die Leute schon, okay, du hast Ahnung, du hast Geld oder warst früh genug dabei. Und das ist wie wenn du einfach die freshesten Klamotten trägst oder eine teure Uhr oder all diese Sachen, die eigentlich sehr, sehr oberflächlich sind, dass du dich damit auch erstmal profilieren kannst. Und ich habe das selber auch gemerkt. Ich war im März in Lissabon, auch hier für eine Konferenz und hatte auf meiner Visitenkarte mein NFT. Und das war echt krass. Also die Leute haben direkt schon so das einordnen können. So, ah, du hast einen Clone. Also Clone X heißt die Kollektion. Und so kannst du dir zumindest schon mal so einen Access in eine Community kannst du bekommen. Also es klingt ein bisschen komisch, denke ich jetzt auch einfach mal. Aber es ist halt wirklich so das Mindset der Szene.
Die Clone X ist jetzt nur eine Kollektion und quasi nur ein Projekt. Aber was sind denn sonst relevante Player so im NFT-Space?
Mhm. Also ich glaube, ganz oben stehen natürlich einmal Yuga Labs. Das ist das Unternehmen hinter dem Board Ape Yacht Club und den CryptoPunks. Sprich, die haben die CryptoPunks aufgekauft. Das ist so wahrscheinlich mit das wichtigste Unternehmen, was diese ganze Szene vorantreibt, sei es regulatorisch, wo sie sich auch echt stark durchkämpfen müssen, als auch
Vicky,
mit, ja?
Du hattest gerade ganz einen kleinen Aussetzer bei deiner Internet-Connection. Ich würde einfach die letzte Frage nochmal stellen, weil jetzt bist du wieder klar zu hören.
Gar kein Problem.
Und zwar war die Frage, wer sind denn die relevanten Player im NFT-Space?
Mhm. Die wohl bekanntesten Player im NFT-Space sind Yuga Labs. Das ist das Unternehmen, das hinter dem Bored Ape Yacht Club steht, also einer der bekanntesten Kollektionen. Die haben auch die CryptoPunks aufgekauft, sind also damit fast schon irgendwie, haben eine Monopolstellung in dem Space. Und die bauen eben nicht nur Communities auf und Brands, also sprich nutzen ihre IPs, eine Art Netzwerkeffekt, die eben viele Leute, die NFTs halten, nutzen können, sondern bauen auch ein Web3-Gaming-Metaverse auf. Das sind jetzt einfach viele aneinandergereihte Wörter, aber sie suchen eben eine Möglichkeit, und das ist das Interessante, ein Metaverse aufzubauen, wo eben viele Leute gleichzeitig interagieren können. Nur mal so als Beispiel, wenn man in einem Fortnite-Server unterwegs ist, und das machen ja viele aus der jüngeren Generation, schaffen die ungefähr 50 Leute auf einmal. Und dann splittest du das eben auf verschiedene Server auf. Sprich, jeder, der von dem Travis Scott oder Ariana Grande-Konzert mitgehört hat, das waren einfach zig Server, die gleichzeitig abgespielt wurden. Es waren 20 Millionen Leute beteiligt, aber es konnten immer nur 50 in einen Server. Und idealerweise hast du ja irgendwann Welten, wo Tausende, wenn nicht Millionen von Leute das Gleiche sehen und erleben können. Und das ist datentechnisch gerade noch super, super schwierig. Das liegt irgendwie an der Internetleistung, das liegt natürlich auch an unserer Hardware, an der Software. Und Yuga Labs setzt sich ziemlich stark dafür ein, eben auch ihre Community und all die Leute, die an dem Projekt beteiligt sind, mit ins Metaverse zu holen. Hatten jetzt sprich in den vergangenen Wochen verschiedene Testläufe, da waren wir auch dabei, weil wir Holder sind, also sprich mit daran beteiligt. Wir können davon profitieren, wir können da mitmachen, mitentscheiden und haben es geschafft, 4.500 Leute gleichzeitig in eine virtuelle Welt zu holen, die sie The Other Side nennen. Das ist einfach der Name dieses Games, was aber für mich eher ein Ort zum Treffen sein wird, als jetzt wirklich zum Spiele spielen. Ich glaube, das wird sehr, sehr stark vermischen. Und die haben es halt geschafft, ohne Bugs da über 4.000 Leute zusammenzukriegen, was halt voll der krasse Success ist. Und daraufhin weiterarbeiten, weil die halt auch mit Metaverse-Companies zusammenarbeiten. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Du hast aber natürlich auch, und das ist auch ein aufstrebendes Thema, du hast Metaverse wie The Sandbox, Decentraland, wo es eben auch diverse Kontroversen gab, wie viele Leute das denn tatsächlich nutzen. Du hast aber auch Generative Art, also sprich AI-basierten Code, Kunst, die einfach generiert wird durch die Käufer, die auf den Mint-Button klicken, und das ist alles individuell ausgestaltet. Da entwickeln sich einfach verschiedene Szenen. Aber das, was jetzt, vor allem jetzt in der Marktsituation wie dieser, mit am interessantesten ist, sind immer noch die Player, die von einem Jahr angefangen haben und die immer noch einen finanziellen Runway haben. Also sprich auch Venture Capital gebackt sind, weil alle anderen, muss man leider sagen, schon mittlerweile fast gar nicht mehr existieren.
Also was ich jetzt so bei dir raushöre, ist auf jeden Fall, dass NFTs wichtig sind für digitalen Besitz, dann aber auch so ein bisschen ein Statussymbol sein können, dass viele Marken sich da mit NFTs positionieren wollen.
Ja.
Gibt es noch was NFTs können?
Ich glaube, das, was jetzt mit am spannendsten sein wird und wahrscheinlich auch am greifbarsten, ist digital, also ist eine Kundenbindung. Du hast es ja jetzt auch gerade nochmal wiederholt, es sind unglaublich viele Marken, die jetzt anfangen, in diesen Space reinzukommen, wo es weniger um finanzielle Incentives geht. Ich meine, klar, Nike verdient auch Millionen, aber Millionen von US-Dollar durch Zweitmarktverkäufe und durch ihren NFT-Drop, aber das ist tatsächlich im Gesamtkonzept, das ist ein minimaler Teil. Das heißt, sie verfolgen eine andere Strategie, genauso wie es andere machen. So das mit aktuellste Beispiel ist wahrscheinlich jetzt einmal Starbucks, die ihr Loyalty-Programm auf die Blockchain packen, also sprich das, was viele Leute eben aus dem Web 2 schon kennen, ins Web 3 packen und auf Basis dessen aufbauen werden. Also sprich, die Leute merken das nicht mehr, idealerweise merken sie es nicht mehr, dass sie jetzt auf einmal mit der Blockchain interagieren, sondern können eben weiter ihre Loyalty-Stamps, so wie sie genannt werden, sammeln, was im Endeffekt NFTs sind. Das Interessante ist, du machst genau dasselbe wie vorher, du hast vielleicht ein paar mehr Experiences im Metaverse, aber nichtsdestotrotz kannst du deine Loyalty-Stamps tauschen, verkaufen und all solche Sachen. Es gibt noch zwei andere Beispiele, einmal Rimowa, also der Koffer, der Luxuskoffer-Hersteller, hat jetzt auch tatsächlich NFTs released, gemeinsam auch mit den CloneX, also mit Nike und Artifact, um eben auch ihre Kunden ins Metaverse zu bringen. Also das ist so ein Storytelling, was viele jetzt erstmal benutzen, aber letzten Endes möchten sie eben auch Luxusvorreiter in dieser digitalen Welt sein, und jeder, der sich so einen Koffer gekauft hat, zu einem Preis von stolzen 2 ETH, das sind knapp $3,000, ein bisschen weniger gewesen, haben zum einen das NFT, aber zum anderen können sie auch das NFT benutzen, um sich so einen echten Koffer zu claimen. Sprich, man hat beides und wer weiß, was langfristig mit diesem NFT noch passieren kann. Das ist ja das Interessante. Da können sich Marken einfach langfristig noch überlegen, wie bauen wir Incentives und Rewards ein. Und dann haben wir, jetzt muss ich überlegen, genau, wir hatten noch Reddit tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gab es ja wirklich so richtig viele News und Headlines, dass es Reddit als Plattform auch geschafft hat, durch wenig Kommunikation von NFTs und Blockchain und sonst irgendwas, das, was auch immer auf der Plattform stattgefunden hat, also sprich ihre Avatare und ihre Karma Points, also alles, was zur Reputation schon immer zur Verfügung gestanden ist, auf die Blockchain zu packen, sodass die Leute, die jetzt ihre digitalen Avatare haben, das sind jetzt einfach NFTs. Und die Leute haben nicht mal gemerkt, dass sie NFTs kaufen. Und was Reddit geschafft hat, ist jetzt innerhalb von wenigen Wochen über 3 Millionen Wallets auf ihrem Marktplatz geholt. Und das ist mehr als der bekannteste Marktplatz OpenSea. Das heißt, was gerade passiert, ist auch, dass viele Marken einfach Mittel und Wege finden, Web3 so zu nutzen, dass es eigentlich keinem auffällt. Weil du halt langfristig viel effizienter damit arbeiten kannst. Du kannst viel besser Richtung CRM dir Systeme aufbauen, deine Kunden besser kennenlernen, in Anführungszeichen, und eben viel schneller herausfiltern, wie deren Interaktion in dieser digitalen Welt ist. Weil idealerweise hat jeder irgendwann eine Wallet, und so gruselig wie das klingt, du kannst halt alles tracken. Sprich, wenn du dein Sign-up mit Google jetzt auf einmal Sign-up with MetaMask machst, hast du halt überall Datenpunkte, die du sammeln kannst. Und jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, weil ich immer zeigen will, dass es auf der einen Seite halt diesen Hype gab, aber das, worauf eigentlich langfristig aufgebaut wird, ist so ein bisschen der Nutze, der sich da herauskristallisiert.
Jetzt hast du so ein bisschen davon gesprochen, dass man nicht überall mehr sieht, dass NFTs, also wo NFTs drinsteckt, muss nicht unbedingt NFT draufstehen, sondern das kann auch so ein bisschen nicht genannt werden oder halb versteckt werden. Warum?
Naja, ich bin mir zu 100% sicher, und das ist schade, dass letztes Jahr dieser Hype halt auch sehr, sehr viel Negatives assoziiert hat. Also sprich, viele Leute sind reich geworden und das ist ja auch schön für alle Beteiligten, aber genauso viele Leute haben sehr viel Geld verloren, wurden gehackt, wurden gescammt, gerugpullt, ist so ein bisschen der Begriff von Projekten, die sehr, sehr viel Furore machen, Geld einsammeln und dann einfach von der Bildfläche verschwinden. Und das ist ja das Ding, du kannst sehr, sehr anonym unterwegs sein, sprich hinter irgendwelchen Avataren, hinter irgendwelchen Wallet-Nummern. Und viele verstehen auch nicht, warum dann viele Unternehmen angefangen haben, eine Metaverse-Strategy aufzubauen und haben das, und das kenne ich ja von meinem eigenen Umfeld selbst, erstmal sehr, sehr kritisch beäugt. Kann ich auch vollkommen verstehen, wenn du nicht die Zeit und die Möglichkeit hast, dich mit der Technologie auseinanderzusetzen und halt ein bisschen mehr in die Zukunft zu schauen, was irgendwann sein könnte, genauso wie es bei vielen anderen technischen Revolutionen in der Vergangenheit auch war, ist es ja klar, dass du erstmal diese Veränderung nicht möchtest. Und wenn du sagst als Facebook, also sprich als Meta, hey, ihr könnt jetzt auf euren Plattformen NFTs releasen, schrecken erstmal Leute zurück, weil sie es auch nicht verstehen, was ist denn auch NFT für ein Wort. Wenn es dann aber um Digital Collectibles geht, und das ist auch das Stichwort, was Sie benutzen, also was Meta benutzt, klingt das nicht so angsteinflößend, kann man fast schon sagen.
Jetzt hast du aber auch schon erzählt, es gibt natürlich sehr viel Kritik auch an den Themen NFT und Web3, und das kommt ja aus verschiedenen Richtungen. Liegt es daran, dass die Leute sich einfach nicht eingehend genug damit beschäftigt haben? Also ist es einfach nur ein Verständnisproblem?
Beides. Ich meine, du kannst, wenn etwas noch sehr, sehr early ist, nicht erwarten, dass jeder sich die Zeit nimmt, um das zu verstehen und um das Potenzial greifen zu können. Ich meine, es gehört ja ein bisschen mehr dazu, als einfach nur zu verstehen, was ist ein NFT. Du musst idealerweise verstehen, wie eine Blockchain funktioniert, wie viele Blockchains es gibt, wie du eine Wallet benutzt, was das Metaverse ist. Ist das Metaverse jetzt Web 2 oder Web 3? Das sind so viele Sachen, die, ich meine, ich mache das seit fast 2 Jahren Vollzeit. Ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn Leute nicht das Privileg haben, das Vollzeit zu machen und dadurch halt einfach nicht die zeitlichen Ressourcen, um sich viel damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, wir sind noch viel zu früh, als dass es eine massentaugliche Technologie ist. Das heißt, genauso wie es beim Internet super lang gedauert hat, und ich mache dieses Beispiel einfach sehr gerne, weil das viele Leute eher verstehen. Ich meine, Internet gibt es seit, also rein theoretisch hat man schon in den 40er, 50er Jahren mit sowas gearbeitet, aber bis es wirklich erst unter dem World Wide Web bekannt war, war das in den 90er Jahren. Und bis wir das alle regelmäßig benutzt haben, ohne Angst zu haben, dass wir, wenn wir auf unserem Handys und auf unseren Sony Ericssons auf das Internet geklickt haben und gewusst haben, boah, das kostet jetzt so viel Geld, das hat bis 2006, 2007 gedauert, als Facebook kam. Also da liegen noch mal irgendwie 10, 15 Jahre dazwischen. Ich schreibe jetzt hier den ersten HTML-Code und ich benutze jetzt Social Media. Klar, zwischendurch gab es noch diverse Online-Markets, aber auch das war etwas, was einfach die breite Masse nicht so stark genutzt hat. Und so ähnlich sehe ich das jetzt auch, dass wir einfach noch sehr, sehr viel Zeit brauchen und Leute, die innovative Prozesse aufbauen, die Produkte easy to use machen, bis es überhaupt erst angekommen ist, in Anführungszeichen. Und dann werden die Leute auch eher weniger über NFTs sprechen und über die Blockchain, sondern es einfach als Tool, als Layer, als neuen Internet-Layer benutzen und als Tools nutzen. Ich meine, ich sag ja auch nicht, ich gehe ins Internet, um mit dir zu sprechen. Ich spreche einfach, also wir treffen uns hier im Riverside. Ich benutze das Wort Internet ja nicht dafür, als Gate dafür. Und das sehe ich ähnlich auch in der Web3-Technologie.
Ja, bei NFTs ist ja tatsächlich so, dass die Technologie dahinter, also die Blockchain-Technologie, platt gesagt, schon älter ist, und auch NFTs gab es schon vorher, aber dann erst 2021 war es, als der Hype kam, beziehungsweise das Wort NFT in aller Munde war und die Medien so ein bisschen dominiert hat. Wie kam es denn dazu, dass genau in diesem Jahr und so groß?
Ja, tatsächlich, also ich glaube, wenn die Menschheit sich schon immer für die Blockchain interessiert hätte, dann wären schon von Anfang an viel mehr Leute dabei gewesen. Wir haben ja das Bitcoin White Paper seit 2008, 2009 und seitdem gibt es auch die Blockchain. Das Interessante ist einfach nur, dass es seit 2015 circa die Ethereum-Blockchain gibt, die in dem Sinne revolutionär war, weil sie eben Smart Contracts eingeführt hat. Was für mich, also Blockchain ist für mich eher Currency und Assets und Smart Contracts, also so wie die Ethereum-Blockchain und jetzt im Nachgang auch viele, viele andere Blockchains aufgebaut sind, sind einfach neue Layer an Möglichkeiten für Applikationen. Du kannst auf einmal Sachen darauf bauen, die ein bisschen mehr sind als einfach nur Currency hin und her schieben. Was nicht schlimm ist, Bitcoin funktioniert super, außer dass es langsam und nicht so wirklich zu skalieren ist. Aber auf Ethereum kannst du halt auf einmal Sachen bauen, Prozesse automatisieren. Du musst nicht NFTs machen, du kannst auch irgendwas anderes machen. Das heißt, Smart Contracts kannst auch theoretisch Verträge automatisieren und das ist super. Es gab verschiedene Versuche auch schon von NFTs. Das war aber noch super früh, super early, eher in der Cyberpunk-Generation. Und seit 2017 gab es dann wirklich so die ersten massentauglichen NFTs, das waren die sogenannten Crypto-Kitties. Das, was den Hype letztendlich ausgelöst hat, war NBA Top Shot. Das ist wahrscheinlich für viele Sammler einfach viel greifbarer gewesen, also Stichwort Sammelbarkeit im digitalen Sinne, dass du eben die besten Videos, also sprich die besten Momente in der NBA auf einmal digital sammeln konntest. Und das wurde alles in so einem klassischen, ich habe jetzt hier meine NBA-Packs, ich pack die aus und mal gucken, welche Videos drin sind. Das kennen wir alle aus den Panini-Zeiten, wo wir wahrscheinlich so Fußballsticker gesammelt haben. Und dasselbe, also das, was viele eben schon kannten, wurde auf die Blockchain projiziert. Und aus denen sind dann die Bored Apes entstanden, also sprich eine Community für Leute, die eben diese Interessen haben. Und dadurch, dass alles künstlich verknappt war und wahrscheinlich auch, man muss ja bedenken, die Leute, die vor 2 Jahren angefangen haben, NFTs zu kaufen, haben wahrscheinlich vor 5 Jahren angefangen, Krypto zu kaufen und haben einfach eine bestimmte Summe an Geld zur Verfügung, die sie dafür ausgeben konnten. Und wenn du auf einmal siehst, wie viel Geld für sowas ausgegeben wird, kommen Leute viel später rein und geben auch so viel Geld aus, während es für die Leute vorher eben nicht dieselbe Relation war. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen alles überspitzt entstanden, weil NFTs in Kollektionen ja sehr, sehr oft verknappt sind. Sprich, meistens sind es Zehntausender-Kollektionen und das Interessante an der Blockchain ist, es können dann nie mehr als 10.000 in dieser Kollektion werden und dementsprechend hast du diese künstliche Verknappung. Und wenn die Nachfrage einfach so super hoch ist, weil dieser ganze Hype, auch diese Goldgräberstimmung ausgelöst wurde, hast du eben die Leute, die sich, genauso wie wir auch, ich will uns da ja gar nicht rausnehmen, auf einmal draufgestürzt haben, weil auf einmal alle drüber gesprochen haben. Das ist so ein bisschen das Chaos, was aber letzten Endes schön war, weil ich mich sonst wahrscheinlich nie damit auseinandergesetzt hätte. Nur so aus meiner Perspektive jetzt.
Das heißt aber, wenn wir jetzt so über das Halbjahr 2021 sprechen, seitdem hat sich ja schon einiges verändert. Kannst du das kurz zusammenfassen, was seitdem passiert ist?
Ja, ich glaube, das, was alle mitbekommen haben, ist natürlich die Makro, sprich wir haben Krieg, wir haben eine Energiekrise, das sind super wichtige Themen. Da ist es verständlich, dass Leute einfach ihr Geld aus recht volatilen Assets rausziehen. Also sprich, sei es Krypto, sei es vor allem auch NFTs, noch viel mehr risikobehaftet. Plus, ich würde jetzt einfach mal sagen, die Blase ist geplatzt. Es war letztes Jahr absolut verrückt, was in Q3, Q4 2021 passiert ist, wie viel Geld in diesen NFT-Markt gepumpt wurde. Wir haben es am eigenen Leibe miterlebt, wir haben ja selber auch mitinvestiert. Und durch die Krise ist eben alles in sich zusammengebrochen und viele Leute zweifeln natürlich jetzt auch daran, wie geht's weiter, vor allem in dieser Web3-Bubble. Und ich sehe jetzt einfach diesen Shift von mit NFTs super viel Geld machen, die flippen, die sammeln, was auch immer, bis hin zu, und deswegen haben wir jetzt auch einen Venture-Arm aufgemacht. Durch die Aufmerksamkeit sind eben viele, viele Leute in diesen Space gekommen. Das sind Leute, die schon im Web 2 irgendwelche Startups oder Produkte gebaut haben und sich jetzt einfach für diese Technologie interessieren, weil es immer noch viel Platz gibt, sich da zu positionieren. Und das möchten und machen ja unglaublich viele. Und viele bauen jetzt eben verschiedenste Startups auf und da geht es nicht mehr nur rein um, ich kaufe jetzt NFTs, sondern ich baue an Use Cases, die sich die Technologie zunutze machen, aber eigentlich lösungsorientiert, vor allem im B2B und B2C-Bereich funktionieren. Und in sowas investieren wir auch gerade. Und das ist tatsächlich gerade jetzt auch fürs Fundraising viel einfacher, weil Leute verstehen, dass man in Private Equity investiert, vereinzelt auch in Tokens, aber eher weniger verstehen, dass man in NFTs investiert. Und das ist auch so ein bisschen die Grundstimmung. So, du hast, das merke ich ja auch immer noch, viele Leute, die reden aber nicht mehr über alle möglichen NFT-Projekte, wie es vielleicht noch letztes Jahr so war, Und das selbst noch im Sommer, wir waren auch im Sommer in den USA auf der NFT NYC, da war das auch noch große Thema, aber mittlerweile geht es halt wirklich um Businesses. Und das ist so ein bisschen das, was der Markt rausgespült hat. All die Leute, die nur fürs schnelle Geld da waren. Gut für die Leute, wenn sie Geld rausgezogen haben, aber die, die jetzt immer noch da sind, die sich nicht von dieser Marktstimmung oder Marktsituation unterkriegen lassen, nutzen jetzt die Stille und die Ruhe, um einfach zu bauen. Und im Endeffekt, jeder, der noch da ist, erwartet, dass unmittelbar, weiß ich, in den nächsten 2 Jahren, sage ich jetzt mal, wieder ein Bullrun kommt. Und dann sind die meisten Leute eben da und haben schon Working Products. Und das ist halt so, das ist das Interessante. Und das ist gerade das, wo ich eigentlich die größten Unterschiede merke.
Das heißt, es könnte quasi sein, dass wir in Zukunft vielleicht gar keine Profile-Picture-NFTs mehr sehen, sondern andere Use Cases?
Ja, ich hoffe es tatsächlich auch. Also ich finde community-wise diese Profile-Picture-NFTs bedingt natürlich auch richtig cool, wenn du dich online ausdrücken kannst. Es ist natürlich schade, wenn es unglaublich viel Geld ist, was du dafür aufbringen musst. Und diese Communities dann meistens im Kern die Gemeinschaft haben, dass sie eben teuer und exklusiv sind. Das trifft nicht auf alle zu, aber auf viele, weil ich eben auch auf diesen Community-Events war. Und bin zu absolut, also ich meine, wir investieren ja auch in diverse Startups, bin zu 100% davon überzeugt, dass NFTs eben, also das Profile-Picture wirklich ein kleiner Prozentteil von dem sein werden, wie NFTs langfristig genutzt werden. Ich meine, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen, es wurde letztens wieder ein Haus als NFT verkauft. Ist in den USA, sowas geht auch wirklich nur in den USA, aber das nur als Beispiel, dass sowas auch möglich sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Was bräuchte denn der NFT oder Web3-Space jetzt, also was würde ihm gut tun nach dem Crash?
Ja, klar, mehrere Sachen. Zum einen Sicherheit und Regulatorik, das ist super wichtig, das ist ein bisschen paradox zu dem, wie viele diesen Web3-Ethos beschreiben, dieses Dezentrale, du hast keine Mittelsmänner, du hast keine Zensierung, aber, und das muss man leider sagen, nicht jeder hat immer gute Absichten, für viele ist das zu kompliziert oder sie trauen einem System nicht, das komplett frei und unreguliert ist, und wir haben ja gesehen, was alles für Scams, vor allem im Decentralized Finance Bereich passieren. Wenn das nicht reguliert ist, dann kannst du das einer breiteren Masse auch nicht zutrauen. Weil das meistens bedeutet, dass man viel Zeit aufbringen muss, um diese Dinge zu lernen. Und zum anderen, und das ist fast schon noch viel wichtiger, du brauchst Use Cases, die für die Leute einfach Sinn machen, die nicht unbedingt diese finanziellen Incentives haben, hier schnell reich werden, sondern okay, was kannst du denn abseits dessen noch mit dieser Technologie machen? Wie hilft mir das im Alltag? Wie hilft das meiner Mutter im Alltag, ohne dass du Tausende von Euros aufwenden musst und swappen musst, auf irgendwelchen Exchanges tauschen musst, um den Asset zu kaufen? Das ist ja totaler Schwachsinn. Das heißt, wie gesagt, auf der einen Seite die Sicherheit, die UX, UI, die Einfachheit in der Nutzung der Dinge und natürlich auch die relevanten Cases, die Dinge im Alltag besser und einfacher machen, die einen absolut No-Brainer-Case darstellen, weil sonst, muss man ja auch fairerweise sagen, brauchst du es auch nicht. Also ist ja so.
Wenn wir jetzt schon über Regulatorik sprechen, wenn du von wir sprichst, dann sprichst du meistens vom W3-Fund und da bemüht ihr euch auch gerade um eine Lizenz von der BaFin, von der Bankenaufsicht hier in Deutschland. Und was bedeutet das für euch?
Ja, die haben jetzt übrigens, also wir sind jetzt BaFin reguliert. Bei unserem letzten Telefonat war das ja noch nicht so sicher, wann das der Fall sein wird. Tatsächlich wurden wir, also wir machen das in der Konstellation schon seit über einem Jahr. Das heißt, als wir am Anfang mit dem NFT-Fonds gestartet sind, haben uns echt viele Leute schief angeguckt und gefragt so, yo, wieso bleibt ihr in Deutschland? Warum tut ihr euch das an? Das ist bürokratisch doch ein absoluter Pain. War ich gerade wieder weg? Sorry, dass ich jetzt wieder unterbreche. Okay, das ist bürokratisch ein Pain. Wieso geht ihr nicht einfach ins Ausland, wo ihr erstens eine einfache Steuer habt, plus eben, wenn es darum geht, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, Geld einzusammeln, Fremdkapital, dass das eben viel einfacher für euch ist. Aber für uns war es wichtig, in Deutschland zu bleiben, weil auf der einen Seite bist du immer noch in der Grauzone, wenn du es in einem anderen Land machst. nicht zwangsläufig, aber bei dem, was wir gemacht haben, sehr wahrscheinlich schon. Und auf der anderen Seite ist so ein bisschen auch unsere Vision, die Mission, dieses ganze Ökosystem auch in Deutschland erstmal voranzutreiben. Wir haben eine unglaublich große Community in Deutschland, die stetig wächst. Wir haben echt geile Leute, innovative Leute. Und wenn du vor allem auch viel auf Deutsch kommunizierst, die deutsche Community ansprichst, musst du das auch erstmal in Deutschland durchboxen. Früher oder später wäre es eh passiert. Und auf der anderen Seite war das also erstens ein langer Prozess. Es hat aber durch den Venture-Arm, glaube ich, ein bisschen besser geklappt, weil NFT-Investments ist halt eine Sache, das musst du bei der BaFin erstmal durchkriegen. Startup-Investments verstehen die Leute. Das sind zwar Web3-Startups, die sich mit Blockchain und NFTs auseinandersetzen, aber nichtsdestotrotz hast du ja ganz normale Prozesse wie Private Equity Investments. Das kennt man aus jedem möglichen Bereich. Und das kennen auch viele LPs, die wir jetzt onboarden. Das sind halt Anlegerinnen und Anleger, die ab 200.000 investieren können. Dadurch, dass wir jetzt BaFin reguliert sind, hast du halt diesen Anlegerschutz. Aber wir sind einfach super happy, dass wir das jetzt auch legit machen können, weil allein schon diese Regulierung ist immer für viele, viele Leute, okay, das ist echt, das ist kein Scam, die wurden durchgecheckt, die haben Anwälte, Steuerberater, die haben Papiere, wo der deutsche Staat einmal okay gesagt hat. Und für uns bedeutet das einfach, dass das jetzt einfach offiziell ist. Also, dass es kein Spaßprojekt mehr ist, wir haben 2021 alle FOMO, also Fear of Missing Out gehabt und wollen jetzt hier investieren, sondern das ist ein echtes Business und wir unterstützen Gründerinnen und Gründer aus der Szene wirklich mit Geld, mit Lizenzen und eben auch mit dem Netzwerk. Das heißt für uns einfach ein richtig geiles Gefühl, das auch durchbekommen zu haben, ehrlicherweise.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ihr investiert in Startups, die irgendwas mit dem Web 3 zu tun haben. Aber was müssen denn diese Startups mitbringen oder welche Kriterien legt ihr da an?
Genau, also zuallererst investieren wir viel wir investieren ja in Pre-Seed- und Seed-Runden, wo du meistens ja auch erstmal auf das Team schaust. Das heißt, bei uns sind es eher die Serial Entrepreneurs, also weniger First-Time-Founder in dem Space, sondern Leute, die schon im Web 2 was gemacht haben, wenn nicht noch besser sogar im Web 3, also die nötige Ahnung schon mal mitbringen, wie es ist, ein Unternehmen aufzubauen. Und eben mit dem Wissen auch jetzt im Web 3 in einer völlig neuen Nische sich ausprobieren, aber zumindest schon mal dieses unternehmerische Know-how haben. Ja, das zum einen. Auf der anderen Seite schließen wir Projekte an sich jetzt erstmal nicht aus. Ich würde jetzt grundlegend sagen, alles was Richtung DeFi geht, ist nicht so interessant wie andere Themen, die so B2C-Bereich sind. Ich drücke mich hier vorsichtig aus, weil wir haben in Pile investiert, das ist ein Crypto-as-a-Service-Startup, wir haben in Febra investiert, das ist auch ein Fiat-to-Crypto-On-Ramp, aber auch das hilft ja letzten Endes eine breitere Masse, viel mehr Leuten irgendwie Kontakt zu dieser Technologie zu bekommen. Wir investieren jetzt nicht unbedingt in Hardcore-Tech-Protokolle auf der Blockchain, also Lending und Borrowing, all diese Sachen. Ich werfe jetzt einfach mal mit ein paar Buzzwords rum. Das ist eher weniger unser Interesse, sondern es sind halt einfach wirklich Themen, die jetzt durch den Hype auch entstanden sind, sprich Web3-Gaming, Community-Tools, Analyse-Tools. Wir haben zum Beispiel mit Fantium die Tokenisierung von Athleten. Sprich, du kannst als Athlet erstmal dich selbst tokenisieren. Du kannst deine Community mit einbinden, deine Tokens verkaufen. Leute können an deinem Erfolg partizipieren. Also all das, was mit dieser Technologie möglich sein kann, das sind interessante Cases für uns.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie ihr das Geld verwendet. Aber wo kommt denn das Geld her, was ihr investiert?
Ja, angefangen durch das Vertrauen unserer Investoren natürlich, also unserer Investoren, den dreien, mit denen wir das von Anfang an aufgebaut haben. Das sind Felix, André und Tim, findet man auch auf unserer Website, ist gar kein Geheimnis. Wir sind ein sehr, sehr operatives Team, das heißt, sie einfach nur als Investoren zu bezeichnen, ist fast schon eine Frechheit. So ist aber das ganze Konzept entstanden. Wir hatten eben die Kombination aus uns drei jüngeren Leuten, sage ich jetzt mal, die sich im Product Management Bereich aufgehalten haben, viel eben Produkte gebaut haben und diese Themen sehr, sehr schnell verstanden haben und eben die Geldgeber am Anfang, die verstehen wollten, was passiert. Und dadurch, dass wir eben nicht nur ein Fonds sind, sondern auch eine Mediengesellschaft aufgebaut haben, wir machen Konferenzen, Events, es sind so, so viele Sachen, die so viele Kanäle, die wir nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass wir jetzt mittlerweile an einem Punkt sind, wo sie eben nicht mehr nur Investoren sind, sondern auch wirklich operative Teammitglieder. Und all die LPs, die wir uns jetzt noch dazu holen, das sind sehr, also es sind eigentlich fast alles nur Privatpersonen. Also Personen aus dem Netzwerk unseres Teams. Das ist ja das Coole, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die schon mehrmals Startups gegründet, verkauft haben und generell auch viel investieren. Die haben halt einfach ein krasses Kontaktbuch. So muss man auch sich nichts vormachen. Es hilft natürlich auch, sichtbar zu sein. Also sprich, alles, was über LinkedIn, Newsletter, die Konferenzen passiert, was so ein bisschen zeigt, dass wir Ahnung haben, dass wir Kontakt zu Leuten haben, das zieht natürlich auch viele an, die sowieso investieren, die sich bei dem Thema noch ein bisschen schwer machen, aber sehen, okay, das ist ja schon alles legit, was die sich aufbauen. Die sprechen hier von der Zukunft des Internets. Viele assoziieren das dann mit der Dotcom-Bubble. Sprich, hätte ich mal in Amazon investiert, hätte ich mal in Google investiert. Und das ist so ein bisschen der Vibe, der da mitschwingt. Aber genau, also die Investoren, die wir jetzt alle einsammeln, das sind Privatpersonen, keine großen institutionellen. Und das sind eben auch Tickets von, weiß nicht, 200 bis 500k. Viele sind einfach auch, also jetzt nicht nur im Web3-Space, sondern generell einfach vorsichtig, wo und wie viel sie Geld irgendwo reinstecken.
Mhm. Ja, sichtbar seid ihr auf jeden Fall so in der Community auch, weil ihr Events macht, ne?
Ja.
So, ich denke da an die Pizza Events und dann wart ihr auch noch auf der Demexco ganz groß unterwegs. Erzähl mal ein bisschen, warum macht ihr das und wie läuft das?
Genau, das ist auch sehr zufällig alles entstanden. Wir haben Ende letzten Jahres gemerkt, dass wir so viel Wissen aufgebaut haben und also dadurch, dass wir ein bisschen aus einer jüngeren Generation kommen, wo einfach so Personal Branding und Visibility einfach ein Thema ist. Wir sind damit aufgewachsen. Also dachten wir uns, okay, wir müssen jetzt erstmal um uns herum auch Personal Brands aufbauen. Sprich, nicht nur unser Unternehmen, sondern uns als Personen vermarkten im Rahmen unseres Unternehmens. Und so ist das alles auf LinkedIn gestartet. Vor allem auch mit mir so, muss man ja auch fairerweise sagen, gab zu diesem Zeitpunkt so gut wie gar keine Frau im deutschsprachigen Raum oder sehr, 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 sehr wenige, die darüber gesprochen haben, vor allem in dem Bereich auch noch, haben damit angefangen, haben mit einem Podcast angefangen und dadurch auch gelernt, wie man sich ausdrückt, wie man sich positioniert, über welche Themen man spricht, und das hat eben echt gut funktioniert. Und durch unser Netzwerk ist eben auch die Demexco auf uns zugekommen mit der Frage so, yo, Web3 ist ein super wichtiges Thema, auch im Marketingbereich. Wir wissen aber nicht so ganz, wie wir das authentisch rüberbringen können. So, welche Leute lädt man ein? Was spielt man da eigentlich? Und daraus ist die Vitra Vision entstanden. Das ist so eine Konferenz in der Demexco. Wir wollten das ein bisschen für uns selbst und eigen branden, weil wir uns eben nochmal stark unterscheiden wollten von dem, was dieses traditionelle Messekonzept ausmacht. Und das ist überraschenderweise, also nicht, dass wir nicht erwartet hätten, dass es gut läuft, aber es ist sehr gut gelaufen. Und wir haben davor schon angefangen, natürlich auch erstmal rein aus Eigeninteresse, so, wir müssen die Leute kennenlernen, wir müssen die Leute bündeln. Was machen wir? Vitra Pizza Events. Wir haben einen Namen, mit dem man echt gut spielen kann, wie man merkt. Vitra Pizza, Vitra Vision, Vitra Fund, Vitra Talk. Das bleibt ein bisschen hängen und dachten uns, hey, wir laden jetzt einfach mal alle ein und gucken, was passiert. Wir machen Events, es gibt Pizza, es gibt Bier, es gibt immer so ein bisschen Programm, also irgendwas, was die Leute mal mitnehmen können. Das ist super wichtig, damit das eben nicht ein klassisches Networking-Event wird, sondern dass du den Leuten auch immer was an die Hand geben kannst, weil es am Anfang eben viele waren, die erstmal noch ein bisschen die Educational-Arbeit gebraucht haben. Und mittlerweile haben Leute einfach Bock, zu unseren Events zu kommen. Das ist cool, wenn du dir ein Branding aufgebaut hast, wo die Leute einfach wissen, was auf sie zukommt. Und wir geben Leuten, zum Beispiel, das haben wir bei unserem letzten Event gemacht, gemeinsam mit Pyle in der Blockchain Week in Berlin. Wir haben das Überthema war How to raise VC Money in Crypto. Du gibst den Leuten als Fund vor allem auch die Möglichkeit zu lernen, was sie machen müssen, um dieses Geld zu bekommen, Nummer eins. Plus wir haben die alle pitchen lassen. Also wir haben irgendwie 3 Startups eine Bühne gegeben bei über 200 Leuten, die vor Ort waren, lassen die pitchen, kriegen Feedback, können noch mal ein bisschen mehr Kontakt zu potenziellen Investoren aufbauen. Du hilfst denen ja auch so ein bisschen, sich weiterzuentwickeln, Geld einzusammeln, all diese Themen. Und wir haben einfach gemerkt, du brauchst das. Also du disruptest damit natürlich auch so ein bisschen das VC-Game. Ein paar VCs machen das auch so. Ich würde uns auch nicht als den klassischen VC bezeichnen, aber wir möchten unbedingt unseren Startups auch die Sichtbarkeit geben, die sie verdienen. Also sprich, ihre Geschichten erzählen, über ihre Use Cases sprechen. Und wenn du dir vorher halt schon das Netzwerk aufgebaut hast, ist das schon mal ein ganz guter Selling Point. Weshalb viele uns tatsächlich auch gerade eher als strategischen Partner sehen, als hey, wir brauchen jetzt unbedingt das Geld, weil in die meisten Runden kommen wir rein wenn sie eigentlich schon zu sind. Aber dadurch, dass wir eben dieses geile Branding aufbauen und das auch als unseren USP sehen, entwickelt sich das in eine Richtung, wo wir sagen, hey, das ist fast schon, also dieses Medienthema ist mindestens genauso wichtig wie der Pfand. Das spielt sich alles zusammen ein, keine Frage. Und ganz oben steht irgendwo auch der Pfand, aber ohne das Medienthema wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.
Wen sprecht ihr denn damit an, mit euren Events, mit dem, ja, mit dem Content, den ihr im Podcast und so produziert? Wie sieht da die Community in Deutschland aus? Und auch so im internationalen Vergleich, ist sie groß, ist sie klein? Mhm.
Im internationalen Vergleich brauchen wir uns nichts vormachen. Es ist natürlich noch ein bisschen klein. Da hältst du dich ja auch wirklich erstmal in einer ziemlich kleinen Zielgruppe, wenn du, und das mache ich ja viel auf Deutsch, kommunizierst. Wir dachten uns aber, bevor wir von Anfang an anfangen, auf Englisch zu sprechen und uns direkt mit Sequoia und A16Z messen wollen, lass doch erstmal die Leute ansprechen, wo wir wissen, das funktioniert viel einfacher, da können wir uns ein Branding aufbauen. Am Anfang war das ein bisschen, und das muss ich auch zugeben, so, okay, wir machen jetzt einfach mal, wir sprechen drauf los, wir posten drauf los, wir sind da. Aus unseren Podcast-Hörern, das ist eine ganz wilde Zusammensetzung aus wirklich Business-Developer, Marketing-Leuten und auch irgendwie C-Level-Leuten, die sich einfach für diese Themen interessieren, die Englisch, also die können alle Englisch, aber es ist ein bisschen schwieriger auf Englisch zuzuhören, wenn es auch auf Deutsch geht, weil es eben komplexe Themen sind. Und ich benutze ja auch viele englische Wörter, weil das ist halt einfach so. Und erstmal überhaupt verstehen müssen, wie das alles funktioniert. Das ist meistens in der Muttersprache einfacher, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Auf der anderen Seite haben wir halt auch Mütter und irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal ganz random Leute, die sich für diese Themen interessieren, die du auch damit abholen kannst, weil wir halt News covern. Vor allem im Podcast, also im Newsletter ist ja klar, aber im Podcast sprechen wir einfach über die Ereignisse der letzten Woche und stellen die so ein bisschen in Kontext, erklären so, warum das wichtig ist. Und was wir eben nicht machen, sind diese ganz, ganz klassischen trockenen Krypto-Themen, die wichtig sind. Ich höre mir sowas gerne an, weil das gut für mein Allgemeinwissen ist. Da verlierst du aber viele, viele Leute, die jetzt erst in den Space kommen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Abgrenzung, die wir haben. Jetzt, das habe ich noch gar nicht erwähnt, aber wir waren letzte Woche auf einer sehr, sehr intensiven Offsite, wo wir so nach der V3 Vision nochmal alles aufgerollt haben, eben über die Zukunft und die Positionierung gesprochen haben, Stichwort jetzt wird's ernst. Es ändert sich jetzt so ein bisschen mehr, wie die Formate angehen, die Zielgruppen, die wir ansprechen. Es wird jetzt nochmal viel konkreter in eine Richtung gehen von Leuten, die wirklich was bauen wollen, an VCs vor allem auch. Wir splitten das so ein bisschen. Es werden immer noch die klassischen Themen sein, wir holen Leute ab. Aber wir werden unseren Content natürlich auch so darauf ausrichten, dass wir eben nicht nur die Educator sind, die Leute jetzt vom Scratch in diese Szene reinholen, sondern schon in einem Level, wo du gewisse Grundkenntnisse brauchst, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, um auch immer folgen zu können, worüber wir sprechen. Das ist nicht, weil wir Leute ausschließen wollen, sondern weil wir Leute unterstützen wollen, auch wirklich professionell diese Themen in ihrem Unternehmen einzubringen und die eben weiterzubekommen. Und natürlich auch irgendwie, du willst ja LPs ansprechen, du willst Startup-Founder aus dem Space ansprechen. Und es gibt genügend Leute, die diese Anfänger-Educational-Arbeit schon machen. Das heißt, wir gehen so ein bisschen Schritt weiter und sagen, okay, wir sprechen über konkrete Use-Cases. Wir erklären euch, warum L'Oreal jetzt einen Metaverse-Accelerator aufmacht. Wir erklären euch, warum Rimowa jetzt Koffer fürs Metaverse baut. Und das in einem Kontext, wo wir jetzt nicht from scratch erklären, was ein NFT ist.
Was sind dann jetzt so aktuelle Herausforderungen für euch? Also was habt ihr bei eurem Offsite gesprochen, was ihr jetzt so angehen wollt?
Es sind einfach super viele Themen, die offen sind, die jetzt erstmal verteilt wurden. Wir haben den NFT-Fund. Ich glaube, da ist die größte Herausforderung, mit einer neuen Strategie jetzt herauszugehen, weil das hat letztes Jahr alles gut geklappt. Aber wie ich es ja schon deutlich gemacht habe, hat sich viel verändert. Und dahingehend musst du auch deine Hypothesen und Strategien umwälzen. Eine Herausforderung, die wir auf jeden Fall bewältigen werden, ist natürlich unseren Fund zu closen. Wir raisen jetzt gerade, wir sammeln gerade Kapital ein, wir investieren zwar auch schon, das ist dann mit unserem eigenen Kapital, aber nichtsdestotrotz überhaupt erstmal in so einem Markt Geld einzusammeln, ist per se jetzt nicht leicht. Dann natürlich so ein bisschen das, und das ist mainly mein Topic, wie werden wir uns jetzt medial aufstellen, wie werden wir mit dem Podcast besser, mit dem Newsletter besser. Wie werden wir einfach valuable Content liefern? Das ist für mich ein super wichtiges Thema, das alles auch messbar zu machen. Was interessiert die Leute? Was wollen sie wissen? Wir haben noch ein paar Sachen in der Hinterhand, über die ich noch nicht so viel reden möchte. Aber wir sprechen auch über Physical Spaces, also wirklich viel, viel mehr in Berlin und uns breiter machen, viel mehr sichtbar. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist natürlich nichtsdestotrotz auch unsere Startups dabei zu unterstützen, zu wachsen. Weil investieren ist eine Sache, aber auch die Erfolgsstories, die damit schwingen, müssen ja auch nach und nach kommen. Und da haben wir uns auf jeden Fall viele verschiedene Themen ausgesucht, die alle irgendwie einen und denselben Kern haben. Aber wir sind jetzt auch kein gewaltiges, großes Team, außer dass wir natürlich super viel arbeiten und für diese Szene leben. Aber das alles jetzt wirklich professionell voranzutreiben, ist so das, womit wir uns jetzt gerade viel beschäftigen.
Also auf jeden Fall große Pläne. Wenn wir jetzt so in 3 bis 5 Jahren wieder treffen und sprechen, wo seid ihr dann? Also zum ersten Mal mit dem Fonds, aber was auch für ein Umfeld, in was für ein Umfeld bewegen wir uns dann so mit Blick aufs Web 3?
Ja, also idealerweise sind wir dann schon mal in unserem 2. oder 3. Fonds. so aus unserer Perspektive, nee. Und ansonsten also weiß jeder, dass es schwer zu beantworten ist. Die Szene entwickelt sich in einer rasanten Geschwindigkeit, die du sehr, sehr wenig mit anderen Dingen vergleichen kannst. Ich gehe aber stark davon aus, dass so das, was NFTs ausmachen und das, was NFTs können, zumindest schon in einer über Early Adopter hinaus Masse angekommen ist. Also vor allem bei den jüngeren Generationen, die sehr digital affin sind, also die ganzen Gen Z-TikToker, haben schon irgendwas damit zu tun, haben ihre Communities monetarisiert oder sonst irgendwas durch NFTs, durch diese Technologie, weil es einfach ein geiles Community-Tool ist. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass die Musikszene sich dahingehend auch noch weiterentwickeln wird. Es gibt sehr, sehr viele Projekte im Musikbereich mit Web3 und NFTs. Ich bin mal gespannt, was mit Metas Horizon passiert. Ich glaube, jeder weiß, wie schrecklich das aussieht. Ich hoffe und bete, dass das in 3 Jahren zumindest schon mal nutzbar ist, dass wir dass Augmented Reality tatsächlich ein viel größeres Thema wird. Also Stichwort VR, AR finde ich AR, also Augmented Reality, viel interessanter als Virtual Reality, weil es einfach viel mehr in den Alltag zu integrieren ist. Apple soll ja auch angeblich an Brillen bauen dafür und ich kann mir vorstellen, dass in 3 bis 5 Jahren wir da auf jeden Fall schon deutlich weiter sind. Sprich, diesen ganzen Digital Ownership-Gedanken, dass der nicht mehr erklärt und angefechtet wird, sondern dass es einfach klar ist, dass du Assets hast, die du digital besitzt und dass, um es abzuschließen, sehr, sehr viele Sachen einfach mittlerweile irgendwie eine Blockchain-Applikation haben und dass wir alle nicht mehr Sign-in mit Google, sondern Sign-in mit unseren Wallets machen. Die Voraussetzung ist natürlich aber, dass das User-Interface stimmt und das alles verstehen. Es sind alles Hypothesen und Vermutungen, aber ich wäre nicht in dem Space, wenn ich nicht daran glauben würde, dass sich das weiterentwickeln würde.
Alles klar, auf jeden Fall. Ist alles notiert und dann freue ich mich auf unser Gespräch in 3 bis 5 Jahren. Dann schauen wir, was von deinen Hypothesen eingetreten ist.
Ja,
danke schön für das Gespräch.
Danke für die Einladung. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.